Aus dem Wort Gottes, aus dem Munde des erhöhten Herrn Jesus Christus, Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Es stammt aus den 7 Sendschreiben, das 2. Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Offenbarung 2, 8 bis 11. Und ich werde es auch nicht so lange machen. Ich denke, die meisten werden doch schon ziemlich gefüllt sein heute mit Informationen und müde sein, aber wir wollen doch noch uns unter dieses Wort stellen. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Soweit die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Sei getreu bis in den Tod. Das 2. Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Die Sendschreiben sind natürlich zunächst an historische Gemeinden zur Zeit des 1. Jahrhunderts gerichtet in Kleinasien. Aber es sind zugleich Botschaften des Herrn an die Christenheit in allen Zeiten. Manche teilen es ja, manche Ausleger in verschiedene Epochen ein, ist auch nicht ganz falsch. Es gibt tatsächlich eine gewisse Entwicklung, auch kirchengeschichtlich gesehen. Aber nach meiner Sicht haben alle Sendschreiben auch Bedeutung für uns heute, nicht nur Laodicea, auch Philadelphia, es gibt auch heute noch Erweckung, auch Smyrna, es gibt auch heute Leiden und Verfolgung und auch Verführung, sowie in Thyatira und Pergamon. Alles das ist auch heute da, wie in früheren Jahrhunderten auch schon. Und es spitzt sich sogar zu. Smyrna war die Hauptstadt von Lydien, nicht Libyen, sondern Lydien, im heutigen Kleinasien, heute von den Türken erobert worden und heißt jetzt Izmir. Und Smyrna bedeutet, übersetzt, Myrrhe. Wenn ihr Myrrhe hört, woran werdet ihr da erinnert aus dem Neuen Testament?
Als Kreuz.
Das Kreuz auch, ja, aber schon viel früher. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie brachten, Entschuldigung, die drei sage ich schon, ja, ist so tief drin. Ist gut, dass ich nicht gesagt habe, die drei Könige. Ja, also es waren keine Könige, sondern Weise. Und es waren wahrscheinlich, man weiß es nicht, vielleicht drei, aber auch mehr. Jedenfalls haben sie 3 Geschenke gebracht. Daher kommt man auf die Zahl 3, und zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold für den König, der da im Stall von Bethlehem zur Welt kam. Weihrauch für sein Priestertum und Myrrhe für sein Leiden. Bereits bei der Geburt des Herrn war das alles schon in Gottes Plan und hat sich dadurch erfüllt, dass diese Weisen aus dem Morgenland, aus dem fernen Babylonien nach Israel gezogen waren. Myrrhe ist ein Salböl, ein Parfüm, welches dem Weihrauch beigemischt wird. Und es wurde verwendet unter anderem zum Einbalsamieren eines Leichnams. Auch dafür. Und hier kommt schon etwas von diesem Leiden dadurch zum Ausdruck, zum Balsamieren. Ein Hinweis auf die Leiden Jesu, ein Hinweis auch auf die Leiden dieser Gemeinde. Smyrna ist eine der beiden Gemeinden außer Philadelphia, die von Jesus, dem Herrn, keinerlei Tadel erfährt. Nicht, weil sie vollkommen gewesen wäre, aber weil sie so viel leiden muss, dass der Herr sie auferbaut, tröstet und stärkt. Sie soll nicht noch Kritik und Tadel bekommen müssen. Diese Gemeinde, so lesen wir im Wort Gottes, ist äußerlich elend, aber innerlich reich. Sie ist reich, weil sie in der Liebe zum Herrn lebt. Es gibt auch eine andere Gemeinde, bei der es umgekehrt ist, die äußerlich reich ist, aber innerlich arm. Welche Gemeinde ist das? Laodicea. Das ist so eine gutbürgerliche, wohlgesättigte, selbstzufriedene, selbstgerechte Gemeinde, die meint, sie hat alles, aber in Wirklichkeit ist sie bettelarm. Geistlich gesehen ist nichts da, sondern diese Lauheit hat die Liebe zum Herrn verdrängt. Und wer da nicht umkehrt, wird verloren gehen. Aber bei Smyrna ist es umgekehrt. Äußerlich arm, verfolgt, bedrängt, zerlumpt, aber innerlich reich an geistlichen Gütern. Mir sind an dieser Stelle vier Gegensätze aufgefallen, auf die ich eingehen möchte, bevor ich nochmal dann speziell auf die Leiden zu sprechen komme. Es ist ja immer wichtig, wie sich der Herr Jesus selber vorstellt. In jedem Sendschreiben stellt er sich mit anderen Begriffen vor. Hier spricht er von sich als dem Ersten und Letzten. Erster Gegensatz, Erster, Letzter. Der tot war und wieder lebendig ist, tot, lebendig. Und er spricht dann auch von Armut und Reichtum der Gemeinde, arm und reich. Und von der Lästerung derer, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Das heißt, Gemeinde Gottes oder Synagoge Satans. Das sind vier Gegensatzpaare und darauf möchte ich eingehen. Erster und Letzter bezeichnet sich der Herr. Das heißt, dass er Gott ist, dass er schon von Anfang an da war im Schoß des Vaters, dass in ihm die Welt geschaffen wurde und dass er auch der ist, in dem alles vollendet wird. Der alles, was sich beugt und das Heilige nie dem Vater übergeben wird. Und er wird ja mit dem Vater regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Rede vom Thron Gottes und des Lammes am Ende der Offenbarung. Und tot und lebendig. Heute stehen wir ja praktisch im Ostersamstag, besser gesagt zwischen Karfreitag und Auferstehungstag. Und da ist beides genau in der Mitte heute sozusagen von dem Gedenken. Gestern haben wir an das Sterben des Herrn gedacht und morgen früh dürfen wir uns grüßen mit dem Osterruf. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Da freuen wir uns auch jetzt schon, dass wir wieder daran erinnert werden. Und deshalb feiern wir auch nicht den Sabbat, sondern den Sonntag, weil das der Auferstehungstag des Herrn ist. Gerade für die Gemeinde im Neuen Bund, sie hat sich immer wieder am ersten Tag versammelt, ja, aufgrund der Auferstehung, um sich gerade von der Synagoge, vom Judentum im Alten Bund zu unterscheiden. Das ist der Grund, dass schon im Neuen Testament der erste Tag der Woche der Tag war, wo sich die Gemeinde versammelt hat, nicht erst zur Zeit von Konstantin. Und das ist also in der Bibel ganz klar verbürgt. Allerdings heißt auch, an jedem Tag konnte sich die Urgemeinde versammeln. Und man soll auch nicht einen Tag höher halten als den anderen, Kolosser 2 und andere Stellen. Also wir sollen das nicht so überbetonen, wie es manche Kreise leider tun. Es gibt Kreise, die sagen sogar, der Sonntag sei das Mahlzeichen des Antichristen. Seine große Verharmlosung dieses Mahlzeichens, wer so etwas lehrt. Wir wollen das auch in aller Liebe den Menschen sagen, die diesen Lehren anhängen. Nun, Jesus jedenfalls war tot und ist wieder lebendig. Und er ist auferstanden von den Toten und wir dürfen uns gerade jetzt in diesen Tagen besonders daran erinnern und uns darüber freuen. Und dann arm und reich. Die Gemeinde, sie ist äußerlich arm, aber innerlich reich, habe ich schon gesagt. Und reich ist sie durch die Liebe zum Herrn. Und nun kommt etwas, was leicht missverstanden werden kann, wenn es da heißt, die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Man darf das jetzt nicht so pauschal und isoliert sehen, diese Stelle, so fast schon als Judenfeindschaft, sondern es ist im heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu verstehen. Es gab bereits in der Urchristenheit eben diesen großen Konflikt mit denen, die Jesus nicht angenommen haben. Paulus selber, als er noch Saulus hieß, war ein Verfolger der Gemeinde und er war nicht auf der Seite des Erlösers. Und die wahren Juden im Neuen Bund, das neue Israel, das geistliche Israel, sind eben diejenigen, die den Messias erkannt haben, der zu Israel ja zuerst gekommen ist, aber dann auch zu den Heidennationen. Und diejenigen, die den Messias ablehnen, die können sich noch so sehr als Juden bezeichnen, äußerlich beschnitten sein und so weiter. Aber sie gehören nicht zu den Geretteten. Das soll damit deutlich werden. Und deshalb sind sie immer noch auf der Seite des Satans, die das ablehnen. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, gerade als Deutscher, wenn man sowas sagt. Wir stimmen überhaupt nicht an irgendwelche antisemitischen oder ähnlichen Posaunen ein, sondern es geht nur darum, ob ein Mensch, egal ob er Jude oder Heide ist, also Heiden sind alle nicht-jüdischen Nationen im biblischen Verständnis, ob dieser Mensch Jesus angenommen oder abgelehnt hat. Darum geht es. Ich hoffe, ihr habt das richtig verstanden. Und deshalb steht hier das harte Wort von der Synagoge Satans. Es sollte die Zusammenkunft, die Synagoge Gottes sein, aber da, wo Jesus draußen steht, wo Jesus nicht als Messias Christus anerkannt wird, da sind sie unter dem Einflussbereich des Fürsten dieser Welt. Es wird aber eine Zeit kommen, wo sich Israel bekehren wird. Das wird in Römer 11 deutlich. Und zwar dann, wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist, wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist, wenn die Vollzahl aus den Nationen gerettet ist. Dann wird auch die Decke von Israel hinweggenommen. Und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben, gemäß Sacharja 12 bis 14, wenn er auf dem Ölberg erscheinen wird und wiederkommen wird. Also Israel, wir dürfen das nicht ausklammern und sagen, für alle Zeit ist es ersetzt. Diese Ersatztheologie ist sehr gefährlich, hat zu vielen Irrlehren und Auswüchsen geführt. Sondern Israel behält eine Bedeutung, auch wenn jetzt die Gemeinde, das geistliche Israel geworden ist und die Gemeinde besteht aus denen, die erlöst sind, aus Juden und Heiden, die den Herrn angenommen haben, den Messias Jesus Christus. Epheser 2 ist der Schlüssel, um das richtig zu verstehen. Epheser 2, wo steht, dass der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist und dass sie eins geworden sind in Christus. Also der Zaun der Feindschaft zwischen Israel und den Heidennationen ist abgebrochen, da wo Jesus als der Messias erkannt wurde und angenommen wurde. Das ist ganz entscheidend. Ja, aber hier, wir wollen nicht deshalb hier es falsch verstehen, sondern Synagoge Satans nur insofern, wo sie verstockt sind gegenüber ihrem eigenen Messias, den auch sie erwarten, genau wie wir ihn erkannt haben dürfen inzwischen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 3, Vers 12 bis 16, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gemüter wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan ist. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Sehr geheimnisvoll, aber gar nicht so schwierig, wenn wir es im Zusammenhang hier sehen. Noch sind sie verblendet, aber eine zunehmende Zahl, auch von Juden, wird gerettet, bekehrt sich zum Messias Jesus. Nun der nächste Vers. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Der Vers wurde heute auch schon erwähnt mit den 10 Tagen. Ich gehe gleich noch darauf ein. Aber zunächst diese Verheißung, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Und auch das Gefängnis wird hier genannt. Und das ist immer wieder geschehen in der Geschichte, dass viele um des Herrn willen ins Gefängnis geworfen wurden. Und bis heute geschieht das. Viele unserer Geschwister, während wir uns hier noch frei versammeln können, sind in vielen islamischen und auch noch kommunistischen Ländern im Gefängnis. Wir wollen auch für sie beten, dass viele auch wieder freikommen, dass sie gestärkt werden im Glauben, dass der Herr auch uns bereit macht zu leiden, wenn es einmal uns treffen sollte. Der Kirchenvater Tertullian hat ja den bekannten Satz formuliert, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Gemeinde. Und wer festgeblieben ist im Glauben, durch dessen Zeugnis haben sich viele bekehrt. Man weiß das aus der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. dass diese Bekehrung dadurch entstand, dass Christen ein Zeugnis gegeben haben, ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Ein Beispiel: In einem Land, in dem der christliche Glaube verboten war, wurde ein Christ von seinen Gegnern verfolgt in einer schneebedeckten Landschaft. Zugefrorene Flüsse und Seen waren dort. Und er musste zu Fuß flüchten und wurde verfolgt. Und einer der Verfolger war ihm schon dicht auf den Fersen. Da kam ein zugefrorener Fluss und er ist hinübergegangen unter Gebet. Er wusste nicht, ob das Eis hält. Und als er fast am Ufer war, der Verfolger war ihm dicht auf den Fersen, hörte er einen Hilfeschrei, wie der Verfolger einbrach im Eis. Ihm ging es nicht so gut wie ihm, der schon fast drüben war. Und was sollte er tun? Er wusste, wenn er jetzt umkehrt, ihm hilft, kann es ein sicherer Tod sein. Aber er erinnerte sich an das Wort des Herrn Jesus, liebet eure Feinde, und ist umgekehrt und hat diesen Verfolger, der ihn zum Tode ausliefern sollte, an die Behörden herausgezogen aus dem Eis. Der Mann war dankbar, er hat sich für ihn eingesetzt, aber er konnte dann doch nicht verhindern, dass dieser Christ zum Tode verurteilt wurde. Es ist wirklich geschehen und es gibt viele solche Zeugnisse, wo Christen hier ein Zeugnis gegeben haben. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht genau, aber dass auch dieser Verfolger sehr bewegt war und vielleicht auch dann zum Glauben kam. Es gibt auch andere Zeugnisse, etwa von dem Märtyrer Polycarp, einem Schüler des Apostels Johannes. Er hat Johannes noch erlebt, war etwa 30 Jahre alt, als der Apostel Johannes starb in den 90er Jahren. Man nimmt ja an, dass die Offenbarung an Johannes unter der Verfolgung des Kaisers Domitian in den 90er Jahren auf der Insel Patmos ihm geoffenbart wurde, ihm enthüllt wurde. Und der Schüler des Johannes, Polycarp, er lebte in Smyrna und als er bereits weit über 80 Jahre alt war, wurde er gefangen genommen von den Behörden. Und ich lese einmal, was von den Überlieferungen über seinen Tod berichtet wird. Ende Februar 155 nach Christus ging durch Smyrna wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass Polycarp, der hochbetagte Vorsteher der Christengemeinde, verhaftet worden sei und nun vor den römischen Statthalter gestellt wurde. Ein großer fanatischer Volkshaufe hatte sich im Stadion der Stadt zusammengefunden, wo sonst die Gladiatorenkämpfe stattfinden. Denn hier wurde diesem führenden Christen der Prozess gemacht. Es war immer ein großes Schauspiel vor den Augen wie bei den Gladiatorenkämpfen. Auf die Aufforderung des Statthalters hin, doch sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen, antwortete der Greis: 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Zunächst bedrohte ihn der Statthalter damit, ihn den Löwen vorzuwerfen und dann ihn lebendig verbrennen zu lassen. Da eilte schon die Menge in Erwartung eines sensationellen Schauspiels, um aus den Bädern und Werkstätten Holz und Reisig für den Scheiterhaufen herbeizuholen. Doch noch bevor der Holzstoß entzündet werden konnte, brach der Mann Polycarp in einen lauten Lobpreis Gottes aus, dass er, Jesus, ihn dieser Stunde gewürdigt habe und auch ihm Anteil gegeben habe an der Schar der Blutzeugen. Und so starb er auf dem Scheiterhaufen, den Herrn loben, dass auch er Blutzeuge sein durfte. Es war für die ersten Christen auch schwer, genauso wie es für uns schwer sein werden kann, wenn es uns ereilt. Aber für sie war es doch, ja, wie man hier sieht, auch eine Freude, dem Herrn so nachzufolgen, bei allem Schweren. Und mit ihm wurden noch 11 weitere Christen aus Philadelphia als Märtyrer hingerichtet, so ist uns überliefert. Nun hat schon der Bruder Jansen heute Mittag hingewiesen auf diese Stelle, wo es ja hier heißt: Ihr werdet Drangsal, also Bedrängnis haben, 10 Tage lang. 10 Tage, da gibt es viele Auslegungen drüber, ich möchte einige uns wiedergeben, aber eindeutig ist, dass es dadurch gekennzeichnet ist, eine beschränkte Zeit, dass diese Drangsal nicht über unsere Kraft gehen wird, dass der Herr sie gnädig begrenzt. 10 Tage lang. Es kann bedeuten, dass wirklich eine Verfolgung 10 Tage ging oder gehen wird, je nachdem, wann das kommt. Es kann aber auch bedeuten, dass, was tatsächlich stattfand im Altertum, es 10 schwere Verfolgungen gab in der Urchristenheit, bis Konstantin dem ein Ende machte mit der Aufrichtung der Staatskirche, die auch ihre Mängel hatte, mit der Vermischung und Verweltlichung, ja, wissen wir auch. Aber dann hörten diese schweren Verfolgungswellen auf. Und vorher waren es aber 10 schwere Verfolgungswellen. Ich möchte sie mal kurz aufzählen. Die erste Verfolgungswelle kam 64 nach Christus. Unter welchem Kaiser? Sehr bekannt. Nero, der ja Rom in Brand stecken ließ, um sich selber ein Denkmal zu setzen, Rom neu aufzubauen. Dann suchte er einen Sündenbock und natürlich erfand ihn in den Christen. Und das hat eine Verfolgung aufgelöst, die sich aber hauptsächlich auf die Stadt Rom und ihre Umgebung konzentrierte. Dann die zweite Verfolgung zur Zeit des Kaisers Domitian, 90 bis 96 nach Christus. Die Zeit, wo der Apostel Johannes hochbetagt in die Verbannung kam, auf die Insel Patmos, die ich auch vor einigen Jahren besuchen durfte. Wer die Insel noch nie gesehen hat, hinten an der Pinnwand rechts von mir gesehen, da hängen Titelbilder dieser neuen Buchreihe, wo ich ja mit Gottes Gnade die ganze Offenbarung auslegen durfte, die letzten Jahre. Und da auf diesen Titelbildern sind überall Bilder von der Insel Patmos, die ich selber fotografiert habe, abgebildet. Könnt ihr in Ruhe studieren, da hinten neben dem Fenster. Auf dieser kargen Felseninsel, wunderschön, aber auch sehr heiß und trocken, da war in dieser Zeit der Verfolgung unter Kaiser Domitian der Apostel Johannes verbannt. Dann die dritte Welle, das mache ich jetzt kürzer, 98 bis 117 nach Christus unter Kaiser Trajan. Die vierte unter Hadrian, 117 bis 138. Die fünfte unter Marc Aurel, 161 bis 180 nach Christus. Die sechste große Welle, 202 bis 211 nach Christus unter Septimius Severus. Das hat übrigens Ähnlichkeiten mit dem Islam, wo auch die Konversion mit dem Tod bedroht und bestraft wurde, wenn jemand übertrat von den heidnischen Religionen zum christlichen Glauben. Dann die siebte Verfolgung, 235 und 36 unter Kaiser Maximus. Die achte, 249-50 unter Kaiser Decius. Die neunte, 257 bis 260 unter Kaiser Valerian. Und die zehnte, die härteste und schwerste Verfolgung, 303 bis 313 nach Christus. Damals verloren unter Kaiser Diokletian die Christen alle Bürgerrechte. Wer sich weigerte, den römischen Göttern, also Götzen zu opfern, wurde gefangen genommen und getötet. Wurde also beobachtet, ob man den Göttern räucherte und opferte. Wer es nicht tat, war sofort verdächtig und wurde, wenn er Christ war, umgebracht. Nun wollen wir aber nicht nur in die Vergangenheit schauen. Es gibt auch in der Gegenwart und Zukunft Verfolgungen, auch in der jüngsten Gegenwart. Ein Blick also in die Gegenwart. Wir haben ja heute schon einiges gehört. Nochmal zusammenfassend in Kürze. Die Religionsstatistiker Barrett und Johnson schätzen die Zahl der Christen, die getötet wurden, zwischen 33 nach Christus und 1990 auf circa 40 Millionen Christen. In allen diesen Jahrhunderten zusammen. Aber dann, nun, man höre und staune, wurden von diesen 40 Millionen allein 27 Millionen im 20. Jahrhundert um ihres Glaubens willen umgebracht. Natürlich, die Menschheitszahl hat zugenommen, die Bevölkerungszahl, aber es ist auch eine proportionale Steigerungskurve zu erkennen, auch was den Prozentsatz der getöteten Christen angeht. Man denkt an die großen Diktatoren Stalin, Mao, Millionen Tote allein in diesen kommunistischen Ländern, aber genauso in islamischen Scheichtümern oder in Afrika Idi Amin, der Schlechter von Afrika, auch viele Christen, die er töten lassen. Kim Il-sung in Nordkorea, heute noch Verfolgungsland Nummer 1 unter dem Sohn dieses Diktators und viele andere Länder, auch Sudan, wir haben es heute gehört. Im Jahr 1980 traf sich die panislamische Konferenz. Panislamisch heißt, alles soll islamisch werden. Ja, alles. Die ganze Welt. und Lahore in Pakistan und hat folgenden Geheimbeschluss gefasst. Ich zitiere: Das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, völlig ausgelöscht werden müssen. Und zwar die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis. Selbstverständlich, ja, ist immer ganz wichtig für solche Leute. Also das war das Zitat der panislamischen Konferenz. Und ja, man wundert sich dann umso mehr oder auch nicht, dass hier Kirchenfürsten den Bau von Moscheen unterstützen, bei uns in Deutschland. Aber wir merken, dass das der gleiche Geist ist. Sie lehnen alle Jesus als Gottes Sohn ab, die liberalen Theologen, genauso wie übrigens die Zeugen Jehovas und die Moslems. Es ist der gleiche Geist, der gegen Jesus kämpft. Und deshalb unterstützen liberale Theologen viele, nicht alle, aber doch viele solche Kirchen, auch den Bau von Moscheen und die ganze Religionsvermischung und so weiter, haben da gar kein Problem damit, weil sie genauso Feinde Christi sind wie die Moslems. Habe ich es jetzt zu hart gesagt oder stimmt's? Ja, es ist leider so. Unter christlichem Anstrich. Ich weiß selber, ich habe selber Theologie studiert und auch andere hier und wir wissen, was da an den Universitäten so alles gelehrt wird. Es gibt auch Professoren, die weniger radikal sind, ja, ist unterschiedlich, aber die Bibelkritik ist also das Dogma an praktisch allen Universitäten. Und die staatliche Anerkennung suchen, die werden auch früher oder später in der Bibelkritik enden. Das kann ich jetzt schon prophezeien, muss man kein Prophet sein. Ansätze sind schon jetzt festzustellen. Ich werde jetzt nicht noch deutlicher. Mein früherer Student hier weiß, was ich meine. Ja, vor einigen Jahren fand eine Holocaust-Konferenz im Iran statt, unter der Führung des dortigen Staatspräsidenten Ahmadinejad. Wer hat den Namen schon gehört? Zurzeit sehr bekannt. Er hat auch eine Rede vor der UNO gehalten und wiederum betont, dass die Juden an allem schuld sind und ausgelöscht werden müssen. Am Tag darauf sprach Menachem Begin und hat diese Rede widerlegt und hat auch die Holocaust-Leugnung widerlegt, hat nachgewiesen, dass seine eigenen Vorfahren getötet wurden in KZs und auch die Zahlen bewiesen. Auch heute laufen immer noch Unbelehrbare herum, auch unter christlichem Deckmäntelchen, die diesen Judenmord leugnen möchten. Und ich sage, auch wenn nur ein Jude getötet worden wäre, es wäre immer einer zu viel gewesen. Man braucht da überhaupt nicht jetzt das runterspielen wollen. Gott hat nicht umsonst den Staat Israel wieder ausrufen lassen und gerade dort und mit Israel wird sich endzeitliche Prophetie erfüllen. Nach Jesaja 2 werden einmal alle Völker zum Zion pilgern. Und nach Sacharja 12 bis 14 wird, wie schon erwähnt, der Messias seinen Fuß auf den Ölberg setzen und alle werden ihn sehen, gerade auch die, die ihn durchbohrt haben. Der Ölberg wird sich spalten und die Schlacht von Harmagedon wird vorher stattgefunden haben. Das wird alles in Israel auch geschehen und sich konzentrieren, wird aber weltweite Auswirkungen haben. Nochmal ein Blick auf Afrika. Im Sommer 1990 haben sich 24 Regierungen afrikanischer Länder zusammengeschlossen zur Organisation Islam in Afrika. Und sie haben beschlossen, diese 24 Regierungen nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen, das islamische Recht oder Unrecht, die Scharia einzuführen, das Christentum und andere nicht-islamische Religionen zu vernichten. Und da wird halt immer noch einer behaupten, das sei der gleiche Gott wie der Gott der Bibel. Das ist genau das Gegenteil, ja, dieser Geist. Ein Geist der Vernichtung, des Mordens und auch der Religionsbegründer Mohammed selber hat viele Kriegszüge geführt. Kann man sich Jesus mit einem Kriegszug vorstellen, der gesagt hat, liebet eure Feinde? Ja. Aber Mohammed, für den war das kein Problem. Dem Bürgerkrieg im Sudan von 1982 bis 2000 allein sind nach Schätzungen 500.000 bis 1 Million Christen zum Opfer gefallen. Auch unser Redner heute Morgen, Fuad Adel, wäre darunter, wenn er nicht geflohen wäre. Er wurde ja von seiner eigenen koptischen orthodoxen Kirche verfolgt, weil sich Moslems bei ihm bekehrt hatten zum christlichen Glauben. Das durfte nicht sein. Die haben auch Abkommen als Dhimmis sozusagen dort. Ja, ich kenne die Geschichte von ihm ziemlich gut jetzt. Und dann musste er fliehen, wurde interniert und so weiter, ein langer Leidensweg. Diejenigen im Sudan, die nicht getötet wurden, sind zu Tausenden in die Sklaverei verschleppt worden. Und man musste auch in Deutschland Lösegelder sammeln, um im 20. und 21. Jahrhundert Sklaven freizukaufen im Sudan. Ist vielen gar nicht bekannt, aber wir haben heute genauso Sklaverei wie früher. Und dann, unser Bruder Zimmermanns hat es ja ausgeführt, gibt es in Europa, Europäische Union, Lissabonner Vertrag, die sogenannten Antidiskriminierungsgesetze unter dem schönen Deckmäntelchen, dass man niemanden diskriminieren soll, also niemanden schlecht machen soll, wird im Grunde eine Christenverfolgung vorbereitet. Nämlich dadurch, durch diesen einfachen Trick, Diskriminierung heißt, dass ich jemand kritisiere, kann es auch schon heißen, dass ich sage, das, was du tust, ist Sünde. Und schon fühlt er sich von mir beleidigt. Das bekannte Beispiel, Homosexualität, praktizierte Homosexualität. Die Bibel sagt ganz klar, dass es Sünde ist, dass es von Gottes Reich ausschließt. Aber wenn wir das so sagen, bei Evangelisation und Predigten, kann uns das als Diskriminierung ausgelegt werden. Genauso, wenn wir sagen, der Islam, das ist ein falscher Gott, ja, der da verehrt wird. Diskriminierung ist man dran im neuen Europa. Muss nur einer einen anzeigen. Wunder mich, dass noch nicht passiert ist. Das ist Gottes Bewahrung. Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis auch hier die ersten Fälle kommen, nachdem jetzt ja auch der Lissabonner Vertrag im Grunde auch für Deutschland gilt. Noch schützt uns ein Stück weit, menschlich gesehen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass kein Deutscher an das Ausland ausgeliefert werden darf, diese Stelle aus dem Grundgesetz auch. Und auch, dass das Verfassungsgericht bei seinem Urteil über den Lissabonner Vertrag sehr raffiniert, sage ich mal, sich eine Klausel eingebaut hat, dass man das Verfassungsgericht in Karlsruhe anrufen kann, auch gegen Europarecht. Muss man abwarten, welches Recht nun das andere schlägt, welches stärker ist am Schluss. Nun, Christenverfolgung in Europa ist also nicht mehr auszuschließen. Wir wollen auch hier wachsam sein. Ich schließe mit einem Vers, wo es heißt, wo der Herr spricht: Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Darum geht es, wenn wir treu sind dem Herrn, dann werden wir die Krone erlangen, auch die Krone für das Zeugnis, vielleicht sogar für das Blutzeugnis. Ich wünsche es keinem von uns. Ich weiß, dass wir heute sehr leidensscheu und verweichlich geworden sind, gerade im westlichen Abendland. Aber vielleicht hat auch dieser Tag dazu beigetragen, uns endzeitfester zu machen, uns auch leidensbereiter, dass wir merken, das ist nicht alles selbstverständlich. Hier regen wir uns auf, vielleicht über zu harte oder zu weiche Betten oder über zu hohe oder zu tiefe Temperaturen oder andere Dinge. Aber andere werden ausgepeitscht für ihren Glauben. Wenn wir das mal in dieser Relation sehen, sind uns diese Dinge erträglich. Ja. Und so wollen wir auch hier barmherzig sein miteinander. Solange wir nicht in den Folterkammern der Psychiatrie sein müssen, wie es viele Geschwister etwa in der früheren Sowjetunion erfahren mussten. Man kann auch durch Drogen gefügig gemacht werden und alle möglichen Dinge, Elektroschocks. Wir haben es heute Morgen gesehen, wo jemand den Verstand verloren hat, sogar durch Elektroschock gepeinigt. Solange dürfen wir dankbar sein, solange der Herr uns da noch bewahrt. Und es ist ein tröstlicher Vers, der uns begleiten darf, wo der Herr Jesus bzw. der Apostel Paulus im Neuen Testament schreibt: Der Herr versucht niemand über unsere Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Niemand über seine Kraft. Der Herr weiß, welche Kraft jeder von uns hat. Eine mehr, andere weniger. Ja, und wir wollen auch darauf vertrauen, dass er dieses Wort wahr macht, dass er genau weiß und er kennt uns, er weiß, wie stark oder schwach wir sind. Vielleicht muss der eine mehr erleiden als der andere. Aber der Herr hat es verheißen: Niemand wird über seine Kraft versucht. Und die Versuchung nimmt ein Ende zu der Zeit, wo es Gott bestimmt hat. Das sind großartige Verheißungen. Es soll uns auch ein Trost sein heute Abend. Dieser Tag war sehr aufwühlend, hat mich auch sehr aufgewühlt wieder, was wir auch für Bilder da gesehen haben, von zerfetzten Leibern, von mit Säure übergossenen Mädchen in Pakistan und so weiter, wer heute Morgen schon da war. Und es lässt einen nicht kalt. Wir wollen auch für diese Geschwister beten und helfen, wo es geht. Wollen aber auch beten, dass der Herr uns selber zubereitet auch im Leiden standhaft zu bleiben. Und dann gilt für uns das, was am Schluss dieses Sendschreibens steht. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis. Aber wer überwindet, wer dem Herrn Jesus die Treue hält, der wird nicht in die ewige Verdammnis, in die Hölle kommen, sondern wird ewige Freude und Herrlichkeit erleben dürfen im Himmel. Und diese Freude gibt uns Hoffnung und Trost, dass wir schon wissen dürfen, da wird kein Leiden mehr sein, keine Träne mehr geweint. Wir werden geborgen sein in den Armen des Vaters und bei Jesus, dem Lamm, das für uns erwürgt wurde. Wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Diese Freude, diese Hoffnung wünsche ich jedem von uns, auch in diesen Tagen, die sollen dazu dienen. Und wenn wir morgen Osterfreude wieder erleben dürfen, uns daran erfreuen dürfen, dann wissen wir, was dieses ewige Leben beinhaltet. Jesus lieben, ihm dienen, ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du selber bis ans Kreuz gegangen bist, dass du selber gelitten hast um unserer und meiner Sünden willen. Und du hast auch gesagt, dass der Jünger nicht über dem Meister ist. Auch der Jünger, die Jüngerin wird ins Leiden geführt. So stärke jeden, der jetzt leidet, auch zu dieser Minute. Wir wissen es nicht, wo und wer es alles ist, aber du kennst die Deinen. Und mach auch uns leidensbereit, leidensfähig. Aber wir danken dir auch, dass wir Freude erleben dürfen mit dir, dass nicht alles düster ist jetzt und dass du sogar im Leiden Freude schenken kannst. Ja, wenn es soweit kommen sollte, dann schenk uns das. Lass keines von diesen Kleinen verloren gehen. Und wir sind alle klein und gering vor dir und bedürfen deiner Fürsorge. Danke, dass du dem verlorenen Schaf nachgehst, dass du auch mich, armen Sünder, gerufen hast und auch viele von uns, die wir hier sind. Herr, stärke uns im Glauben, wir bitten dich darum. Dir wollen wir alles Lob, alle Ehre bringen, jetzt und in Ewigkeit. Amen.